ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, und es war ein glatter Tag. Ich bin Michael Castricius. In Berlin war die BVG bisher nicht damit aufgefallen, besonders wetteranfällig zu sein. Da hatte die S-Bahn die Nase vorn. Der Eisregen der Nacht aber zwang auch die Tram zum Stillstand. Das gesamte Netz ist wegen eingefrorener Oberleitungen außer Betrieb, berichtet RBB-Reporter Bruno Dietl.
Die Kreuzung Landsberger Allee Petersburger Straße in Berlin-Friedrichshain. Normalerweise rollen hier Straßenbahnen im Minutentakt, gleich 4 Linien fahren an diesem Knotenpunkt. Doch seit Montag früh 3.30 Uhr geht hier und im gesamten Berliner Straßenbahnnetz nichts mehr. Der Sprühregen hat sich wie ein Eisspray auf die Oberleitung gelegt. Die Bahnen stehen in der ganzen Stadt still. Dass Eisregen die 190 Kilometer Berliner Straßenbahnnetz komplett lahmlegt, sei noch nie passiert, so der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk.
Wir haben natürlich oft mit Eis und Schnee zu tun, dass aber diese Kombination aus Vereisung oben, der Regen, der danach kommt, und diese Temperaturen, die dauerhaft für die Vereisung im gesamten Netz sorgen, offensichtlich eine Besonderheit darstellen, dass wir eben diese Situation, dass wir das gesamte Netz wegen Vereisung eingestellt haben, bisher noch nicht hatten und sich auch noch keiner daran erinnern kann. Also insofern für uns schon historisch.
Maike Brennström leitet bei der BVG die Einheit Betrieb Bahn. Die Einstellung des gesamten Straßenbahnverkehrs für Sie vor allem eine Sicherheitsentscheidung.
Wir sehen ja auch daran, es sind 43 Straßenbahnen im Straßenland sozusagen gestrandet, die es nicht mehr bis zum Betriebshof geschafft haben. Wir haben bis zum letzten Minute versucht, den Verkehr aufrechtzuerhalten.
Auch wenn die Lage auf den Straßen entspannter aussieht, einen kurzfristigen Busersatzverkehr für die Straßenbahn kann die BVG nicht organisieren. Dafür fehlen Busse und Personal, sonst müsse man bestehende Buslinien reduzieren. Wann auf den 22 Tramlinien wieder Bahnen unterwegs sein können, war laut BVG bis zum frühen Abend unklar. In der Stadt sind Spezialfahrzeuge des Unternehmens unterwegs. Laut Bahnbetriebsleiterin Brennström ist das angesichts des Wetters jedoch eine Sisyphos-Aufgabe.
Wir haben einen Turmwagen oder 3 im Einsatz. Das ist eine LKW mit einer Hebebühne. Und dann findet da wirklich Handarbeit von den Kollegen statt, die dann enteisen. Aber es ist nicht so, dass wir die permanent bei diesen Temperaturen freikriegen.
Kritik an der Kompletteinstellung kommt vom Fahrgastverband IGAP und vom BUND. In Potsdam und Frankfurt-Oder etwa sei der Straßenbahnbetrieb nicht zum Erliegen gekommen. Laut BUND wurden in Potsdam zuerst ältere Straßenbahnen eingesetzt, die weniger störanfällig auf vereiste Stromleitungen reagieren würden. Diese hätten den moderneren Straßenbahnen die Leitung freigeräumt. Nicht nur die Oberleitung der Berliner Straßenbahn sind vereist, auch der Nordosten Brandenburgs ist besonders von Eisregen betroffen. Bis in den Abend hinein bleiben die Bahnstrecken von Berlin Richtung Ostsee unterbrochen. Der RE3 über Prenzlau und der RE5 über Fürstenberg sind eingestellt. Auch Fernverkehrszüge fahren nicht. Bis zum frühen Mittag war auch der Busverkehr in Potsdam eingestellt. Zum zweiten Mal schon innerhalb weniger Wochen. Die Fahrgäste am Potsdamer Hauptbahnhof hatten dafür nur bedingt Verständnis.
Bus zur Schule ausgefallen, mit beiden Kindern zur Straßenbahn und zusätzlich eine Viertelstunde laufen. Aber es wundert mich doch, dass alles so zusammenbricht, weil mal ein bisschen Schnee fällt.
Also früher hat man nicht besser eine Reihe gekriegt. Der Schnee kommt immer so überraschend und das Glatteis kommt noch überraschender.
In der Uckermark war heute auch kein einziger Bus unterwegs. Eine für den Mittag angekündigte Wiederaufnahme des Verkehrs wurde abgesagt.
Bruno Dietl berichtete. Und eins ist zwischenzeitlich klar geworden, auch morgen Vormittag werden keine Berliner Straßenbahnen fahren. Das teilte die BVG mit. Bei Temperaturen um 0 Grad, so die Prognose, werden auch morgen die Oberleitungen immer wieder vereisen. Ab Mittag etwa könnte die Tram überall wieder fahren. Und falls Sie sich heute über ungeleerte Mülltonnen in Berlin gewundert haben, auch die BSR hat ihre Lkw in den Betriebshöfen gelassen. Die Abholung ist auf morgen verschoben, wenn es dann nicht glatt ist. Die Ausschreitungen beim Hertha-Spiel gegen Schalke 04 vor dem Berliner Olympiastadion am vorletzten Samstag haben die Landespolitik erreicht. 50 Menschen wurden verletzt, als Fans und Polizei bei der Zweitligapartie aneinander gerieten. Das muss aufgearbeitet werden. Soweit sind sich alle einig. Nur in welche Richtung muss man da besonders schauen? Da gehen die Meinungen auseinander. Landespolitikreporterin Sabine Müller über die Diskussion heute im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.
Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger will Mittlerin sein in der Diskussion. Das macht sie gleich zu Beginn der Ausschusssitzung deutlich. Mittlerin zwischen Polizei auf der einen sowie Verein und Fans auf der anderen Seite.
Beide Seiten haben einiges aufzuarbeiten. Da muss die Kommunikation wieder stimmen. Es hat beim letzten Mal nicht so geklappt, aber zukünftig muss es wieder so sein, wie es die letzten Jahre immer sehr gut funktioniert hat.
Niklas Schrader von der Linken fragt nach, was konkret müsse denn die Polizei aufarbeiten?
Was ist denn da aus Ihrer Sicht vielleicht nicht richtig gelaufen? Und das beziehe ich jetzt auch nicht nur auf diesen einen Einsatz.
Spranger sagt dazu nichts, verweist an Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel. Die zeichnet den Abend im Olympiastadion aus Sicht der Einsatzkräfte nach. Hertha-Fans seien Auslöser der Auseinandersetzungen gewesen. Die Polizei gehe jedem Hinweis auf unverhältnismäßiges Verhalten von Beamten nach.
Wo wir Hinweise haben, werden wir auch Strafverfahren einleiten gegen unsere Kolleginnen und Kollegen.
Aktuell liegen laut Slowik-Meisel 2 Anzeigen gegen Polizeikräfte wegen Körperverletzung vor. Die grüne Abgeordnete Antje Kappeck mit Hertha-Schal um den Hals sieht die Polizei in der Pflicht. Die sei schon länger weg von ihrer früheren Deeskalationsstrategie. Kappeck will wissen,
gibt es hier ein klares Bekenntnis, zurückzukommen zu einer Deeskalationsstrategie? Und dazu gehört meines Erachtens dann aber auch, dass ich nicht per se Fans von Sport stigmatisiere als Gewalttäter oder als Gefährder.
Eine Antwort darauf bekommt sie nicht mehr, weil die Sitzungszeit im Ausschuss abgelaufen ist. Die Fanhilfe von Hertha BSC erhebt heftige Vorwürfe gegen die Polizei und fordert die Ablösung der Einsatzleitung im Olympiastadion. Von der Polizeipräsidentin kommt dazu eine klare Absage.
Ein Nachspiel, Sabine Müller, über die Aufarbeitung der Ausschreitungen am Olympiastadion. Die Brandenburger AfD ist wieder kurz vor der Ziellinie abgefangen worden. Es gelingt ihr nicht, in ein Landratsamt einzuziehen. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz hatte es ihre Kandidatin Antje Roland-Führer in die Stichwahl geschafft. Gewonnen hat gestern aber Alexander Erbert von der CDU. Er bekam 53,4%, rund 3 Stunden mehr als die Stimmen mehr als die Konkurrentin. RBB-Reporter Jakob Krüger war in einem Ort, wo allerdings die AfD deutlich vorn lag.
Neupetershain ist der östlichste Ort im Oberspreewald-Lausitz-Kreis. Gleich nebenan der Tagebau Welzow Süd, der liegt schon im Spree-Neiße-Kreis. In Neupetershain war die Zustimmung für die AfD besonders hoch. Antje Roland-Führer holte hier knapp 65%. Die Meinungen der Kunden in einem kleinen Einkaufsladen in Bahnhofsnähe gehen dazu auseinander.
Das kann ich mir nicht erklären. Hier wohnen ja viele Ältere. Die müssten ja eigentlich wissen, wenn die AfD in eine führende Rolle kommt, was da passieren kann.
Ja, ich sehe es einfach dadurch, dass es eine ganze Menge ungelöste Probleme hier auch gibt und die Leute dem hohlen Geschwafel der AfD folgen und sagen, das wäre eine Möglichkeit, mal was zu ändern, aber das ändert ja nichts.
Naja, die meisten sind ja alle unzufrieden, ne? Mit der ganzen Gesamtsituation. Ich meine, der Merz, jetzt ehrlich, kann man vergessen, ne? Als Bundeskanzler hier.
Mit offenen Augen durch die Gegend laufen und dann sieht man, wie viel Industrie hier zumacht, keine Ärzte gibt. Ja, allgemein der Zustand von der ganzen Bundesrepublik spielt eine Rolle, glaube ich. Migration, gute Arbeitsplätze gibt es keine mehr, so viel hier in dieser Gegend.
Antje Roland-Führer sieht ihr starkes Abschneiden als Folge eines Vertrauensmangels der Menschen vor Ort. Konkreter werden will sie nicht.
Na, das reicht doch schon, wenn das Vertrauen weg ist, ist das Vertrauen weg. Also ich meine, da braucht man doch nicht mehr konkret werden. Wenn Sie sich von Ihrer Frau scheiden lassen wollen, dann machen Sie das nicht an einzelnen Ergebnissen oder Erlebnissen fest, sondern dann fehlt es am Gesamtvertrauen. Also wenn wir das alles aufzählen wollen, stehen wir in 3 Stunden noch hier.
Den parteilosen noch Landrat Sigurd Heinze hat das knappe Ergebnis nicht überrascht. Es hätte auch anders kommen können.
Da spielt also viel Europapolitik und auch Bundespolitik rein, vielleicht auch eine Nuance Landespolitik. Und schönen Gruß an Brüssel, Berlin und vielleicht auch an Potsdam. Hier gilt es, Veränderungen herbeizuführen. Ansonsten werden solche Wahlergebnisse in Brandenburg noch viel häufiger vorkommen oder aber vielleicht in eine ganz andere Richtung.
Auch Alexander Erbert habe diese Stimmung im Landkreis im Wahlkampf gespürt. Für ihn ist schon am Wahlabend klar, dass man mehr ins Gespräch kommen müsse. Im Landkreis.
Da ist natürlich für mich die Frage, was hat die Wählerinnen und Wähler, die eben mich nicht gewählt haben, dazu motiviert, anders abzustimmen?
Um diese Frage zu klären und vor allem um Vertrauen zurückzugewinnen, wird Alexander Erbert jetzt 8 Jahre Zeit haben. Als neuer Landrat von Oberspreewald-Lausitz.
Jakob Krüger berichtete aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz. Die folgende Abstimmung endete mit 97%iger Zustimmung. Der parteilose Alexander Kretschmer, Bürgermeister von Zehdenick, wurde per Bürgerentscheid abgewählt. Kretschmer hatte sich schon unmittelbar nach seiner Wahl krank gemeldet. Aus Zehdenick im Kreis Oberhavel berichtet RBB-Reporterin Juliane Gunser.
Draußen ist es kalt und trüb. In Rainer Merkers Küchenofen knistert ein wohliges Feuer. Der Landwirt hat im vergangenen Herbst das Bürgerbegehren initiiert, das den gestrigen Bürgerentscheid auf den Weg gebracht hat. Der gestrige Tag markiert auch für ihn einen Endpunkt.
Wenn sich das jetzt hier noch weiter hingezogen hätte, wozu soll das führen? Man dreht sich ja dann auch im Kreis, man ist dann blockiert. Das frisst Energie. Eigentlich glaube ich, dass es in dieser Stadt wichtiger ist, an Themen zu arbeiten, als sich an Personen abzuarbeiten.
Inhaltlich sieht Rainer Merker eine Person in diesem Amt, die
einfach das Soziale im Blick hat, das Miteinander, der die Frage wichtig ist, wie eine Stadt auch als Gemeinschaft funktioniert, die sich natürlich dann auch nicht scheut, Perspektivfragen anzugehen und das Standing hat, das auch längere Zeit weiter zu verfolgen und wirklich auch auf den Punkt zu bringen.
Die Wünsche einiger Zedenicker schließen sich daran an. Sie erhoffen sich von einem neuen Amtsträger
so ein bisschen Sachverstand auch für die Kommunalpolitik und Durchsetzungsvermögen. Ich denke, viel Durchsetzungsvermögen ist hier in Zedenick angebracht.
Die Stadt wird immer leerer, die Geschäfte werden immer leerer. Ich meine, wir sind eine schöne Lage mit dem ganzen Wasser. Das sollte wieder alles angekurbelt werden. Die Straßen sind schlecht. Alles, was die Stadt betrifft. So Kleinkram einfach, dass das läuft.
Ob das alles wahr wird, entscheidet sich voraussichtlich im Mai. Dann gibt es Neuwahlen.
Juliane Gunser berichtete aus Zedenick im Kreis Oberhavel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Dieses Jahr soll es eine drastische Reform des Bürgergeldes geben. Diese Unterstützung beziehen etwa 5,3 Millionen Menschen im Land. Fast 2 Millionen von ihnen sind arbeitslos gemeldet, gelten also grundsätzlich als erwerbsfähig. Doch dazu sind viele gar nicht in der Lage. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung hat fast jeder Zweite eine psychische oder chronische Erkrankung. Einer von ihnen ist Jeffrey Jahns aus Berlin-Lichtenberg.
Ich habe keinerlei Vertrauen mehr zu irgendwas gehabt. Und irgendwann war ich in mentalen Kästchen für mich drin, wo ich gesagt habe, lasst mich alle in Ruhe.
Seit 15 Jahren ist Jeffrey Jahns arbeitslos. Davor hatte der gelernte Fleischfachverkäufer noch ein paar Minijobs, aber er kam nicht mehr klar.
Das war wirklich seelischer Abbau, den ich erlebt habe. Es wird gerne mal als faul angesehen, aber ich sag mal, wenn den Menschen die Perspektive fehlt, die Hoffnung fehlt, der Glaube an irgendwas fehlt, wenn einem keiner irgendwas zutraut, wenn kein Halt da ist, man rutscht, das ist wie eine Abwärtsspirale, man rutscht immer weiter runter, runter, runter.
Allein, völlig zurückgezogen, ohne Kontakt zur Familie, lebte Jeffrey Jahns in seiner Einraumwohnung in Lichtenberg. Er hatte Ängste und Depressionen, war extrem übergewichtig. Vor 2 Jahren dann der Entschluss.
Entweder jetzt oder ich gehe total kaputt.
Jeffrey Jahns geht raus. Er traut sich wieder ins Lichtenberger Jobcenter, ist bereit zur Zusammenarbeit und er hat Glück. Dort startet ein Projekt, das psychisch Kranke zurück ins Arbeitsleben begleitet. Die Mitarbeiter sind speziell geschult. Berater Martin Schulz hat selbst Erfahrungen mit Depressionen. Gespräch mit Jeffrey Jahns.
Sehen Sie jetzt da irgendwie eine Herausforderung, dann regelmäßig jetzt wieder etwas zu tun, aufzustehen und Dinge anzupacken? Oder war das eigentlich für Sie nie ein Problem?
Klar, ein bisschen Aufregung ist noch da, ist nach so einer langen Auszeit. Aber ich sage mal, wenn ich nicht positiv rangehe, wie soll es sonst funktionieren?
Vor kurzem hat Jeffrey Jahns ein Praktikum in einem Seniorenheim gemacht. Er kann sich vorstellen, in der Altenpflege zu arbeiten. Trotz Personalmangels keine einfache Sache, sagt Martin Schulz.
Also die größte Hürde für uns in den ersten Arbeitsmarkt sind halt die Arbeitgebenden, die Unternehmen, die natürlich auch nicht gerade sehr offen sich zeigen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die offen darüber sprechen. Wenn man es also verbergen kann, sagen wir oft, ist es besser, es zu verbergen. Wer es offen erwähnt, der wird Schwierigkeiten haben.
Der 41-jährige Jeffrey Jahns geht offen mit seiner Geschichte um. Er hat hart an sich gearbeitet, um zurück ins Leben zu kommen. Jetzt will er einen festen Job.
Ich habe es mir immer wieder selber vor Augen geführt. Du schaffst es, das wird was. Weil nur so habe ich es geschafft, aus der Negativität ins Positive.
Mit neuem Selbstvertrauen hat Jeffrey Jahns ein Coaching begonnen, unterstützt vom Jobcenter. Seit Herbst sucht er mit Katrin Neddermeier eine Stelle in der Pflege. Nach 15 Jahren Arbeitslosigkeit braucht er Hilfe bei den Bewerbungen.
Das Erste, was ich mich daran erinnere, bei Herrn Jahns, war wirklich der Gesichtsausdruck, wo ich genau wusste, das wird was.
Ja? Das waren die wachen Augen. Das kommt nicht jeder so.
Nach einem Vorgespräch beim paritätischen Seniorenwohnen bewirbt er sich jetzt dort für eine Ausbildung als Pflegeassistent.
Da ich selbst ein Mensch war, der Hilfe von anderen gebraucht habe, verstehe ich es nur zu gut, wenn andere ebenfalls Hilfe benötigen. Und ich sage mal, ich habe ein ruhiges Wesen, habe Geduld und habe mir gedacht, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wenn alles klappt, könnte Jeffrey Jahns im Frühjahr seine Ausbildung beginnen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.